Ich habe heute nicht so eine theologische Message, sondern mehr eine praktisch persönliche. Also musst du nicht darauf einstellen, dass ich jetzt hier eine mega Auslegung mache, sondern ich fange gerade mit einer Erfahrung an, mit einem Erlebnis, das ich gemacht habe im Militärdienst. Die einen haben vielleicht auch Militär gemacht oder haben es noch vor sich oder hinter sich. Und ich weiss noch, ich hatte so einen Break, vier, fünf Jahre, wo ich nicht in den Weg haben müssen dürfen. Und dann, nach dem Studium, bin ich wieder gegangen. Und ich habe alles, was an militärische Gepflogenheiten anbelangt, glaube ich, vergessen in der Zwischenzeit und bin wieder dort gewesen. Und habe gemerkt, ich habe 3 Wochen lang so viel Zeit. So viel Zeit zum Schnören, zum Leute kennenlernen, um mit denen Zeit zu verbringen. Und ich erinnere mich an einen Tag, ich bin so aus dem Luftschutzkeller unten gelaufen, dort haben wir gehauset, oder? Mit einem Kaffee in der Hand und bin so richtig suchte Ecke unterwegs gewesen, um meiner Kaffeesucht frönen und mit denen quatschen. Und dann ruft einer schon von weitem: Hey, Ecki, du verarschst uns. Und ich denke, was? Komme näher und sage, ja, was meinst du mit, ja, du erzählst von Konfirmanden. Ich war, ja, sicher, wohl. Aha, die Geschichte, die ich gestern erzählt habe, jawohl, das hat der Konfirmand wirklich gesagt. Nein, mein, du bist sicher kein Pfaff. Und dann sage ich, also, jawohl, so etwas Ähnliches bin ich schon. Nein, sicher nicht. Das kann nicht sein. Und ich bin nicht ganz draus gekommen, ehrlich gesagt, was er meint damit. Und dann habe ich ein bisschen nachgefragt und gesagt, ja, du bist ja ganz normal. Hat er gesagt. Du bist ja ganz normal. Und dann habe ich schnell mal gemerkt, aha, ich weiß nicht genau, was der für ein Bild hat, aber offenbar ein recht interessantes. Und dann sind wir so ins Gespräch und ich habe gemerkt, er hat mich angeschaut, wie wenn er einen Außerirdischen das erste Mal sieht, der aber gar nicht so außerirdisch aussieht. Und dann ist natürlich ganz allgemein Plätze gekommen, wegen rückständig und das Hirn an der Kirchentür abgeben und so weiter, oder? Und ich einiges über mich müssen ergehen lassen. Aber spannend war, ab dem Tag ist immer mal wieder einer gekommen und hat gesagt, du weißt jetzt das genau. Ist immer mal wieder einer gekommen und hat mit mir irgendwie ein Gespräch angefangen über Glauben, über Sinn und Unsinn. Und manchmal haben sie mich zum Besten gehalten und ich habe einen saugute Witz erzählt, wirklich über Christen. Ich habe natürlich als Pastor nicht darüber lachen. Aber die waren wirklich, wirklich saugut gewesen, zum Teil, weil sie mich hochgenommen haben, ein dickes Fell haben. Und ab und zu konnte ich aber auch fragen, ja, was glaubst denn du? Ja, was für Wert sind denn dir wichtig für dein Leben? Was könnte denn vielleicht der Glaube dir gleich noch geben oder hast du schon eine spirituelle Erfahrung gemacht? Und bis so mit ihnen ins Gespräch und spannend war, bin dort mit Männern in meinem Alter, habe ich mich dort auseinandersetzen, die aus so einer anderen Welt sind als ich. Wo so anders tickten als ich mit Menschen, die ich wahrscheinlich sonst nie zum Teil Kontakt hätte gehabt. Habe ich dürfen müssen kennenlernen, weil ich einfach 3 Wochen mit ihnen zusammen war. Und du hast so viel Zeit zum Totschlagen im Militär auf Stufe Soldat, dass du mega viel Zeit hast, um übereinander viel zu erfahren. Und er hat Glück oder der eine war Türsteher und hat seine Geschichten aus dieser Welt erzählt. Ich habe natürlich keinen Plan gehabt. Der andere war im Neben- oder im Hauptamt Viagra-Dealer. Das sind so die exotischsten, die ich jetzt gerade mit ihnen zu tun hatte. Und ich habe gemerkt, ich war ein paar Wochen mit einem auf einem Panzer, wo ich vermutlich der einzige Christ war, den er der je überhaupt kennt hat. Jedenfalls. Und als ich dann ein Jahr darauf wieder in den Weg kam, haben sie mich schon begrüßt, die einen, die letztes Jahr dabei waren. Ah, der Ecki ist wieder da, unser Zugseelsorger. Und irgendwie bin ich dort in eine Rolle eingedrückt worden, die ich gar nicht gesucht habe. Und immer mal wieder ist einer gekommen mit seinen Problemen, mit seinen Fragen. Es ist recht spannend geworden. Und wenn neue dazugekommen sind, was jedes Jahr der Fall war, so ein Hamburger, so ein Frischling oder im WK, dann haben sie gesagt, schau, das ist der Ecki. Der ist unser Zugseelsorger. Der ist wichtig für unser Wohlbefinden. Mit dem musst du auskommen. Und es war mega spannend, ich habe immer wieder so gute Gespräche gekommen, wenn einer kommt und sagt, so, jetzt muss ich wieder mal mit dem Zugseelsorger reden. Und dann ist irgendeine ethische oder glaubensmäßige Frage gekommen oder er hat erzählt, was er für einen Mist gebaut hat im letzten Wochenende. Und ich erinnere mich, ich nenne ihn mal Soldat Benziger. Er ist auf mich zugekommen und hat von seiner Beziehung erzählt und irgendwie so gesagt, ich weiß nicht recht, wir können nicht recht weiter. Und ich habe mir überlegt, mal mit einem Kollegen einfach die Frau zu tauschen. Oder, Oder ein Swingerclub wäre auch eine Variante. Es braucht einfach einen neuen Input, oder? Und dann habe ich so ganz schüch versucht zu erklären, ja, es könnte ja eine Möglichkeit sein, vielleicht einen Schritt in der Verbindlichkeit zu machen, oder? Und habe so ein bisschen von Treue und so geschwafelt. Und dann, nach einer gewissen Zeit in dem Gespräch, hat er gesagt, du hast zwar völlig schräge mittelalterliche Vorstellungen von Beziehung, aber der Gedanke, dass Treue könnte möglich sein, der fasziniert mich irgendwie schon. Und es ist ein Türchen aufgegangen und offenbar war das völlig neu für ihn. Und ich habe auch eine Welt gesehen, die vielfach für mich ziemlich neu war. Und genau, wir starten heute in einer Serie, wo der Paulus so an einen Ort hingekommen ist, wo für ihn neu war. Wir schauen in einem Bericht hier aus der Apostelgeschichte, die Geschichte, die erzählt, wie sich das Jesus-Movement ausbreitet hat in der Welt. Und in dem Moment ist der Paulus in Athen, in einer neuen Stadt. Und ich möchte euch mitnehmen in den ersten Teil von dieser Geschichte. Der zweite Teil kommt noch im Verlauf von dieser Serie. Und dort heisst es, während Paulus nun in Athen auf die beiden wartete, gemeint sind seine Begleiter, der Silas und der Timotheus, sah er sich in der Stadt um. Empört und erschüttert stellte er fest, dass ihre Straßen voll zahlloser Götterstatuen gesäumt waren. Und er begann, mit den Leuten Gespräche zu führen. In der Synagoge redete er mit den Juden und mit denen, die sich zur jüdischen Gemeinde hielten. Auf dem Marktplatz unterhielt er sich Tag für Tag mit denen, die er dort antraf. Dabei kam es auch zu Diskussionen mit epikureischen und stoischen Philosophen. Schließlich nahmen sie Paulus in ihre Mitte und führten ihn vor den Areopag, den Stadtrat von Athen. Dürfen wir erfahren, was das für neue Lehren sind, die du da vertrittst, sagten sie. Also der Paulus ist auf Missionsreise. Er ist unterwegs in Kleinasien und in Griechenland und er ist kurze Zeit vorher Jesus persönlich begegnet. Es hat ihn im wahrsten Sinne des Wortes umgehauen. Es hat ihn vom Ross getatscht, wo Jesus ihm begegnet ist und er merkt hat, dass der Jesus real ist. Und so ist er unterwegs im Römischen Reich und erzählt überall von dem Jesus, von dem Gott. Von dem Gott, wo sagt, dass er uns Menschen nicht allein will, dass er nicht aus Distanz irgendwie zuschaut, wie wir uns metzgen, sondern ein Gott, der uns genug liebt, dass er in Jesus auf diese Erde gekommen ist. Damit unser Leben eintaucht. Unser Leben eintaucht, mit unserem Leben teilt, uns auf Augenhöhe begegnet ist und sein Leben hingegeben hat für uns, damit wir Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott haben können. Und der Paulus ist ergriffen von dieser Message. Er ist voll on fire und das Erstaunliche ist, vor dem Hintergrund mal herzuschauen, was er macht, wie er vorgeht. Er kommt in die Stadt und begegnet den Menschen. Begegnet den Menschen, das Erste, was er macht, er schaut, was sind das für Leute? Was beschäftigt sie? Was sind ihre Themen, die sie umtreiben? Er öffnet seine Ohren und seine Augen. Und will einfach wissen, wie die Leute ticken. Und darum geht er her, es ist beschrieben, er geht zu den Juden, zu den Frommen von der damaligen Zeit, zu denen, die kirchlich gesehen sind, und schnört mit ihnen. Dann geht er aber auf den Marktplatz, der Stammtisch von dieser Zeit, er geht auf den Marktplatz und es heisst, er hat täglich mit diesen Leuten geredet, mit den Otto-Normalverbrauchern, dort, wo Klatsch und Tratsch austauscht wird, hat er sich aufgehalten, jeden Tag. Und zum Dritten hat er mit den Philosophen geredet. Jetzt, Philosophen, das sind nicht irgendwelche hobbylose Lebenskünstler, die es Mami noch die Wäsche macht, dass er Zeit hat, um sich Gedanken zu machen und einen Blog zu schreiben, sondern Philosophen waren Menschen, die Gesellschaft prägt haben. Das waren Politiker, das waren die führenden Personen, die intellektuelle Speerspitze dieser Gesellschaft. Und auch mit denen hat er geredet. Und wenn wir den Text aufmerksam lesen und nochmal her schauen, ich habe eine kleine Folie mitgebracht, dann merken wir, wenn wir so die Verben unterstreichen, die vorkommen, das sind alles Aussagen oder Verben für Wahrnehmung und für Kommunikation. Also er schaut her, er stellt fest, er führt Gespräche, er redet, er unterhaltet sich mit den Leuten, er diskutiert, er versucht wahrzunehmen, was geht mit diesen Menschen ab. Und schau, der Paulus war nicht auf einer Kulturreise und hat einfach gefunden, die Griechen, das ist schön dort, und hat dort auf einer Ranze an der Sonne liegen und ein bisschen griechischen Schafskäse essen und auch so trinken, sondern er war dort, nicht zum Ferien machen. Er war dort mit dem Auftrag, die Botschaft von Jesus Christus weiterzugeben. Er war dort, weil er wollte, dass Menschen mit Gott in Berührung kommen. Und das Erste, was er macht, ist nicht, dass er das Maul öffnet, sondern er öffnet die Ohren und die Augen. Er steht nicht auf dem Marktplatz, stellt dort sein Harassli auf, steht darauf und knallt den Leuten das Evangelium vor den Latz. Macht er nicht. Sondern er taucht in ihre Welt ein. Genau wie Jesus in unsere Welt eingetaucht ist. Und der Lukas führt das aus und sagt, wie das gelaufen ist. Schau, Jesus schickt uns Menschen genau gleich unter die Leute. Bevor Jesus gegangen ist, hat er den sogenannten Missionsbefehl rausgegeben und gesagt, hey, geht unter die Menschen, bringen sie in Berührung mit dem dreieinigen Gott, bringen sie in Berührung mit dieser Liebe. Und der Anfang ist, dass wir versuchen, die Menschen zu verstehen, dass wir in ihr Leben eintauchen. Dass wir echtes Interesse zeigen und verstehen, was treibt der Mensch umeinander. Verstehen, warum der Mann nach einem neuen Kick in seiner Beziehung sucht, zum Beispiel bei dem WK-Kollegen. Und eigentlich ist es ja völlig klar, wenn jemand in eine fremde Kultur geht, ist es völlig logisch, du musst dich zuerst mit dieser Kultur auseinandersetzen, damit du wirksam kannst kommunizieren, oder? Das kennen wir alle. Und wenn du vielleicht jetzt eine christliche Prägung hast und schon länger im christlichen Biotop unterwegs bist, dann weißt du, Mission heisst, ich fahre übers Meer und gehe irgendwo nach Afrika oder in Amazonas und gehe dort zu irgendwelchen Menschen, die völlig anders ticken, von Jesus zu erzählen. Oder? Und dann gibt es in den Kirchen so eine Landkarte mit Pins und dann kannst du für die Menschen beten und kannst Geld geben. Und Geld ist eine gute Sache, verstehe mich nicht falsch, aber es hat so den Effekt, dass wir den Missionsbefehl einfach an die abdelegieren. Es hat so ein bisschen den Effekt, das findet irgendwo weit weg statt. Und die investieren selbstverständlich viel Zeit, um die Kultur zu verstehen. Und es braucht Zeit, die Sprache zu lernen, sich auseinandersetzen, wie die Menschen ticken. Ich habe mal so einen Einsatz gemacht in Kirgisistan und habe erlebt, wie das Zeit braucht, die Menschen überhaupt zu verstehen, zu merken, hey, wie ticken die, wie kann ich denen überhaupt irgendetwas erklären, dass sie auch verstehen, was ich meine mit meinem europäischen Setting. Logisch ist es wichtig. Oder ein anderes Beispiel, logisch ist es wichtig auch in der Geschäftswelt. Ich habe mal mit einem Manager zusammengearbeitet, eine Woche lang, und bin Firmen anschauen in Osteuropa. Und dann hat er mir erzählt, wie wichtig es ist, dass wir die Kultur verstehen von diesen Leuten. Und er hat gesagt, weißt du, ich war lange in China unterwegs gewesen. Und einen Geschäftsabschluss hat es im Fall nur gegeben, wenn du mit denen mal eine Nacht durchgefestet hast. Weil du hast in ihr Denken eintauchen, weil du hast mit ihnen Leben teilen, sonst hat es nicht funktioniert. Und interessanterweise haben wir heute hier das Gefühl, wenn es darum geht, Menschen zu verstehen und ihnen etwas von unserem Glauben weiterzugeben, dass das nicht nötig ist, weil wir leben ja Tür an Tür. Wir leben ja in dieser Kultur, oder? Wir kennen es ja, wie die Menschen funktionieren, oder? Bist du bereit für einen kleinen soziologischen Exkurs heute Morgen? Also das heisst eine Gesellschaftsanalyse. Ein paar Christen haben sich damit auseinandergesetzt mit der Frage, warum verlieren die Kirche in rasanter Art und Weise unserer Gesellschaft Bedeutung? Und wie könnte man den Trend abstellen oder sogar umkehren? Und da sind sie auf ein Tool gestoßen, die nennt sich Milieu-Sinus-Studie oder so ähnlich. Und das ist eigentlich eine Gesellschaftsanalyse, die aus dem Marketing kommt, die versucht, die Gesellschaft abzubilden in verschiedene Gruppierungen, Subkulturen, wo man Leute befragt hat und festgestellt hat, es gibt in unserer Gesellschaft 11 verschiedene Gruppen oder 10 von Menschen, die komplett in unterschiedlichen Welten leben. Das heisst, Menschen innerhalb dieser Gruppen herrschen eigene Werte, eigene Überzeugungen, wie ich ein gelingendes Leben führen kann, eigene Sprache, eigene Lebensentwürfe. Und eine wichtige Erkenntnis aus dieser Studie ist, ich kann es wieder ausblenden, aus dieser Studie ist, dass die Gruppen sich immer mehr abschottet. Das heisst, wir Menschen haben Tendenz dazu, nur noch mit der Gruppe zu tun haben, die tickt wie ich. Und das hat zur Folge, dass ich meinen Nachbarn gar nicht mehr kenne. Ich habe Tür an Tür mit jemandem leben, wo ich keinen Plan habe, was in seinem Leben abgeht. Wo ich keinen Plan habe, für was er lebt, was seine Werte sind, was ihn bewegt. Ich habe vielleicht mit jemandem 30 Kilometer entfernt, der die gleichen Fragen hat wie ich oder mit mir in die Kirche geht, Kontakt, aber mit meinem Nachbarn nicht. Das ist spannend, dass die Beziehung über die Grenze hinweg fast nicht mehr stattfindet oder immer weniger. Das ist mal das Erste. Und das Zweite, was ich spannend finde, ist, die Kirchen, die Reformierte und die Katholische, haben dann viel Geld investiert, um herzuschauen, und was bedeutet das für uns Kirchen. Sie haben Studien in Auftrag gegeben im Zusammenhang mit dieser Untersuchung, viel Geld ausgeben, das wir nicht hätten. Gell? Aber wir können dort etwas lernen daraus. Und zwar haben sie auch die Freikirchen mit einbezogen. Gell? Nicht nur die Landeskirchen, alle. Und es ist ein nüchternes Ergebnis dabei herausgekommen. Sie haben herausgefunden, dass alle Kirchen, Landes- und Freikirchen, Bund, Jung und Alt, praktisch nur Menschen aus drei von diesen Gruppen, kannst du es noch mal ein bisschen gut, erreichen. Drei von diesen Gruppen kannst du raten, welche drei? Es sind die, die bürgerlich oder traditionell drinnen stehen. Was für eine Überraschung, gell? Also über 90% der Menschen, die Bezug zu einer Kirche haben, die in eine Kirche gehen, kommen alle aus dem gleichen Grüppli, aus dem gleichen Biotop. Und by the way, diese Gruppen schrumpfen. Und andere wachsen dafür. Also 8 Gruppen gibt es in unserer Gesellschaft, die haben praktisch keinen Bezug zu Kirche und zu Glauben. Vielleicht, weil man keinen Zugang zu ihnen findet. Und wenn jemand dann gleich einmal in eine Kirche kommen würde, die aus einer komplett anderen Gruppe kommt, dann würde ich nicht verstehen, was wir erzählen. Weil es so voraussetzungsreich ist. Verstehst du, was ich damit sagen will? Ich bin noch aufgewachsen in einem Setting, wo, wenn man von unerreichten Völkern geredet hat, man irgendwo an einen exotischen Stamm denkt, wo sich die Lippen anbindet und Löcher durch irgendwelche Gliedmassen macht. Wobei, so Menschen gibt es heute auch, ja auch. Also einfach irgendetwas Exotisches, oder? Oder wo noch nie ein Radio gesehen haben oder so. Aber die Sinusstudie zeigt uns unerreichte Völker. Leben mitten unter uns. Sie fahren mit ihr Bus am Morgen, wenn du arbeiten gehst. Sie gehen mit ihr im Lift, vielleicht ins gleiche Büro. Stehen im Migros in der Schlange oder vielleicht eher im Aldi. Und ich habe gemerkt, als ich in meine Firma geschaut habe, wo ich arbeite, wenn ich dort so schaue, was dort für Menschen sind. Wir sind 4 Männer, der eine ist Atheist, dann bin ich und dann haben wir noch 2 Muslims. Der eine erzählt nämlich nach dem Ramadan Süßigkeiten. Und der andere sucht sich am Morgen um 7:30 mit seinem Teppich irgendwo im Lager, in einem dunklen Eck und Platz zum Betten. Und dann haben wir noch Leute, die setzen auf Energie an, greichern das Wasser auf irgendeine komische Art und Weise und setzen auf das. Und vielleicht hast du in deinem Umfeld, wo du lebst und schaffst, auch irgendeinen fanatischen Veganer oder irgendeinen Klimaaktivist. Der Punkt ist der, die kommen aus Milieus, die kommen nicht in die Kirche, verstehst du? Die haben keinen Zugang. Jetzt, warum mut ich euch das zu, hier am Sonntagmorgen? So eine kleine Bildungsveranstaltung. Vielleicht hast du das jetzt schon gefragt. Schau, wir als ICF Church haben ein Herzensanliegen. Wir wollen Menschen erreichen, die noch nicht in der Kirche sind. Wir wünschen uns, dass Menschen Gott kennenlernen, die seit Jahren oder vielleicht noch gar nie in einer Kirche waren. Das ist unsere Existenzberechtigung. Das ist unsere Existenzberechtigung und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir verstehen, dass in den letzten 20 Jahren unsere Gesellschaft sich so changed hat, dass in den letzten 20 Jahren sind Menschen zu Massen aus der traditionellen Kirche rausgegangen, austreten. Es gibt heute mehr Konfessionslose als Reformierte, verstehst du? Das ist eine riesige Gruppe, es sind über 1/4 von der Schweizer Bevölkerung. Die Generation, die jetzt nachwächst, das sind Kinder der Kirchenaustrittler. Die haben noch gar nie eine Kirche von innen gesehen. Und ich habe gemerkt, dort schiesst auch unseren Claim als ICF daneben, die Kirche neu erleben. Weil die haben die Kirche noch gar nie erlebt. auch nicht alt, verstehst du? Also der ICF-Claim baut darauf auf, dass Menschen irgendes wenn mal ministriert haben in der katholischen Kirche oder irgendes wenn konfirmiert sind worden oder ein frommes Grosse haben, was auch immer, und man dann auf dem aufbauen sich vielleicht in einer Kirche erlebt haben, das vielleicht nicht so spannend gefunden haben, und dann ins ICF kommen und hoffentlich ein paar junge, tolle Leute oder zumindest tolle, gell, erlebt und irgendwie es authentisch ist und sie sagen, hey, so wäre Chile noch cool und so, das ist so mein Wunsch, oder? Da, so spricht mich das irgendwie an. Aber zunehmend haben wir es mit Menschen zu tun. Die haben noch gar nie eine Kirche von ihnen gesehen. Die, für die ist das völlig strange. Die kommen nicht im Traum auf die Idee, am Sonntagmorgen in eine Kirche zu gehen. Wenn du heute hier hockst, dann hast du eine Prägung, die immer mehr Menschen nicht mehr haben. Die haben noch nie eine Kirche betreten. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass man es Menschen gibt, für die Menschen, die sich Gedanken machen über sie, die probieren zu verstehen, wie sie denken, wie sie funktionieren. Und das ist für mich als Leiter oder für uns als Leitungsteam die Herausforderung, dass wir vielleicht mal ein Buch lesen oder irgend so eine Studie uns einzieht. Aber es ist auch viel einfacher zu haben in persönlichen Begegnungen. Wenn wir her schauen beim Paulus, er ist hergegangen, er hat sich für Menschen interessiert. Er hat seine Ohren und seine Augen aufgemacht, nicht wollen wissen, was bewegt dich. Was geht bei dir ab? Wo sind Sachen in deinem Leben, die dich herausfordern? Und dann, wenn er das gespürt hat, hat er vielleicht etwas können sagen. Und ich glaube, manchmal ist vieles, was wir machen und erzählen, so voraussetzungsreich, dass sich jemand wie doppelt muss bekehren. Zuerst ins bürgerlich-traditionelle Milieu ein, dass er überhaupt versteht, was wir verzapfen. Habe ich manchmal wirklich das Gefühl, kommt mir eine Geschichte in seinem Kollegen, er ist, hat keine katholische Prägung. Und er ist einmal in eine katholische Kirche gegangen und dort gibt es einen Teil der Liturgie, wo es darum geht, gib dem Kollegen nebenan das Zeichen vom Frieden. Er hat keine Ahnung, was er machen soll und hat Peace gemacht. Ich weiß nicht, ob du weißt, was dann wird kommen, dann gibst du einem anderen die Hand. Aber, und ich glaube, auch bei uns hat es so voraussetzungsreiche Sachen, wo jemand kommt, vielleicht gar nicht checkt, hey, was meinen wir mit Worship? Wir müssen erklären, was das eigentlich heisst, Gott anzubeten. Und darum ist es so wichtig, dass wir uns überlegen, hey, wie ticken die Menschen, die nicht in die Kirche gehen? Was beschäftigt die? Und weißt du, was cool ist? Gott ist mit diesen Menschen schon dran. Gott kennt diese Menschen viel besser, als ich sie je werde kennen. Gott liebt die Menschen viel mehr, als ich sie je werde lieben. Und er will diesen Menschen begegnen. Er will diesen Menschen begegnen und er fängt vielleicht schon an, mit ihnen eine Geschichte zu schreiben, wenn du sie noch gar nicht kennst. Und das ist so befreiend zu wissen, Gott ist mit diesen Menschen schon unterwegs. Und nochmal zurück zu meinen WK-Kollegen. Ich bin den Weg gegangen und die Menschen haben ja schon Erfahrungen mitgebracht. Und ich erinnere mich an einen Soldat Müller. Er kommt eines Tages zu mir und ich habe schon ein paar Wege mit ihm verbracht. Ich wusste ein bisschen, wie er tickt, aus welchem Background er kommt. Und irgendwie haben wir den anderen gern gehabt, obwohl wir so unterschiedlich sind. Und dann ist er gekommen. Ich habe gemerkt, irgendetwas ist nicht gut. Irgendetwas hat ihn getroffen. Er kommt auf mich zu und sagt, hey, ich habe kurz Urlaub. Ich bin weg. Meine Partnerin ist im Spital und vielleicht verlieren wir unser Kind. Erzähl es aber niemandem. Und aus irgendeinem Grund hat er geglaubt, dass diese Information bei mir an einem guten Ort ist, gut aufgehoben ist, dass ich etwas damit anfangen kann. Und ich glaube, das hat damit zu tun gehabt, dass ich in seine Welt eingetaucht bin, in den WKs vorher. Dass er das Gefühl hatte, dass er das irgendwie bei mir platzieren kann. Und dann habe ich ihm ein WhatsApp oder nein, dann noch SMS geschrieben. SMS geschrieben und gesagt, hey, ich habe es gleich jemandem erzählt, nämlich meinem Gott. Und habe gebetet für dich. Und als er dann zurückgekommen ist aus dem Urlaub, hat er mir erzählt von dieser Fehlgeburt. Erzählt von dem, wie ihn das getroffen hat. Und dass es nicht das erste Mal ist. Und was das mit ihm macht. Und dann hat er gefragt, und was würdest denn du? Und ich konnte dann erzählen von unserer Geschichte. Wir haben auch mehrere so Fehlgeburten erlebt. Und ganz natürlich einfach können dort anhängen, wo er ist. Und gesagt, wie wir gekämpft haben. Aber wie wir können zu unserem Gott gehen können. Und das Gott sagen und auftischen, ihn anflehen. Und wie dann auch wir in Hoffnung können, durch das durchgehen. Und unsere zweite Tochter, wo sie dann gekommen ist, durfte als zweiten Namen Simea nennen, was heisst, Gott hat gehört. Der in Erfüllung gegangene Wunsch. Und dass wir erlebt haben, dass Gott uns durchtreibt und dass wir zu unserem Gott haben können gehen. In dem Moment. Und dann hat er gesagt, kannst du auch für mich beten? Er hat nicht gewusst, was Beten bedeutet. Aber was ich sagen wollte damit ist, egal wem du begegnest, Gott hat mit dem schon eine Geschichte geschrieben. Und du tauchst ein, du stolperst hier in die Story, wo Gott schon sein Werk am Tun ist. Und Gott möchte dich mit deiner Geschichte dort brauchen. Und du hast vielleicht dort ein Steinchen zu geben, wo Gott die schon vorbereitet hat, wo Gott die Geschichten zusammenführt. Und für das musst du im Fall kein Vollblut-Evangelist sein, der am Morgen auf dem Weg zur Arbeit dem Kollegen nebenan schon von Jesus erzählt und am Abend, wenn er heimfährt, ihn tauft. Du musst nicht einmal extrovertiert sein, verstehst du? Ich höre immer wieder, dass sich introvertierte Menschen nicht wohlfühlen, wenn man das Gefühl hat, man muss sich extrovertiert verhalten. Aber das Einzige, was nötig ist, ist, dass du überzeugt bist, dass du ohne Jesus nicht mehr zu haben bist. Das Einzige, was nötig ist, dass du überzeugt bist, dass der Jesus mit dir unterwegs ist. Und das Beste, was diesen Menschen, die du begegnest, passieren kann, dass sie dir begegnen, weil Gott in dir wohnt. Das Beste, was diesen Menschen passieren kann, auch wenn du morgen in den Spiegel schaust und vielleicht nicht so erlöst reinschaust, trotzdem du bist. Weil du vielleicht der Einzige bist, der die Hoffnung im Herzen trägt, der an diesem Tag oder in dieser Woche diesen Leuten begegnet, in der Wäschküche, im Zug, im Militär, wo auch immer. Aber du bist nur mit Jesus zu haben. Und darum ist es einfach so wichtig zu wissen, hey, wenn du Menschen begegnest, dann kommt diese Person unweigerlich in den Einflussbereich von Gott. Unweigerlich in den Einflussbereich von dem Gott, der uns liebt. Und ich erinnere mich im Weg, ich bleibe jetzt noch mal ein bisschen dort dran, eine Szene, ich habe einen Kollegen, wo ich einen prophetischen Eindruck hatte, wo ich das Gefühl hatte, der müsste ihm weitergehen. Und ich habe mich zwar saublöd gefühlt dabei, aber ich habe es gleich gemacht, irgendwann nach 3 Tagen. Und ihm sind Tränen gekommen. Er ist in Tränen ausgebrochen, dann nur wir zwei unter einem Baum im Dunkeln auf der Wache. Und in dem Moment ist die Sehnsucht nach einem lebendigen Gott rausgebrochen bei ihm. Und in dem Moment hat Gott mich gebraucht, weil ich in sein Leben eingetaucht bin, um ein bisschen Geschichte weiterzuschreiben. Und ich möchte dich heute ermutigen, geh in die nächste Woche rein mit dem Mindset. Das Beste, was diesen Leuten, die ich begegnen kann, passieren, bin ich, nicht weil ich so gut bin, sondern weil Gott in mir dieser Person begegnen kann. Ich wünsche mir, dass du in die Woche gehst mit dem Mindset, Gegenwart von Gott ist mitten unter den Leuten, weil ich mitten unter den Leuten bin. Und dass du morgen aufwachst mit dem Denken. Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns liebst und dass du in uns lebst. Und dass du uns brauchen willst, um deine Geschichte zu schreiben. Dass du uns berufen hast, eine kleine Geschichte mit Menschen zu schreiben, wo du schon dran bist. Und ich danke dir, dass du uns 2 Ohren gegeben und 2 Augen, dass wir wahrnehmen können, wo ein Mensch ist. Amen. Wir werden jetzt Abendmahl nehmen. Du kannst es hinten holen. Und Abendmahl bedeutet ja, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Für all den Mist, wo in unserem Leben ist, für alle Unzulänglichkeiten, die du vielleicht hast, dass er für das gestorben ist, dass wir den Zugang zu Jesus haben. Und du kannst es für dich persönlich nehmen, aber du kannst es auch nie im Hinblick auf Menschen, die das vielleicht noch nicht glauben, und für die beten und Gott darum bitten, dass das, was so mal aussagt, auch für den Peter oder den Ueli bei dir in der Firma oder in der Schule, kann Wirklichkeit werden. Und wir werden jetzt ein paar Songs singen und Gott anbeten. Und nimm in dieser Zeit das Abendmahl.